Deutschlandfunk, der Tag.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Anfang Mai 2021, also gerade mal 3 Jahre ist es her, da standen die Grünen bei sage und schreibe 26% in den Umfragen. Vor der Union damals und vor der SPD sowieso. Andere Zeiten, andere Stimmung. Die Ampelkoalition ist ein Trümmerhaufen und die Grünen ernten in bestimmten Wählermilieus vor allem Zorn. Und trotzdem war das heute eine richtige Überraschung.
Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade.
Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen.
Die Parteispitze um Ricarda Lang und Omid Nuripur hat also ihren Rücktritt angekündigt. Was dahinter stehen könnte, darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über Volkswagen. Der Autobauer ist in der Krise und jetzt droht ihm auch noch ein Arbeitskampf. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 25. September 2024. Ich bin Philipp May. Hi. Selbstverständlich waren die Wahlen in diesem Sommer ein Desaster für die Grünen. Zuerst die Europawahl im Juni und jetzt noch eine Nummer härter, die 3 Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Und trotzdem hat das offenbar niemand kommen sehen.
Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen und bitten deshalb Bündnis 90 Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen.
Also die Parteispitze der Grünen um Omid Nuripur, den wir gerade gehört haben, und Ricarda Lang tritt zurück, beziehungsweise sie tritt nicht mehr an. Und in Berlin reibt man sich die Augen. Sprechen wir drüber mit unserer Kollegin, die sich im Hauptstadtstudio um die Grünen kümmert, Gudula Geuter. Hallo Gudula.
Hallo.
Reibst du dir auch noch die Augen?
Ja, also das war schon ganz beeindruckend. Wir sind als die Medienvertreter, die sich überwiegend um die Grünen kümmern, in die Parteizentrale gegangen, am Platz vor dem neuen Tor, und haben dann gerätselt, was uns jetzt wohl erwarten wird. Und bis dann die ersten Meldungen ja tatsächlich schon vorab kamen, hatten wir das eigentlich nicht geglaubt, obwohl das ja naheliegend ist, wenn es ganz kurzfristig einen Auftritt dieser beiden Parteivorsitzenden gibt. Ich habe danach natürlich auch noch ein bisschen rumtelefoniert und habe auch niemanden getroffen, der das bei den Grünen vorher erwartet hatte. Es gab dann Leute, die gesagt haben, gerade in den letzten wenigen Tagen, rückblickend könnte man vielleicht manches so interpretieren, dass das schon entschieden war. Mir ist nochmal im Nachhinein aufgefallen, dass schon bei dem sogenannten Doorstep, das heißt also einem kurzen Statement vor der Tür am Montag früh nach der Brandenburg-Wahl, um mit Nuripur ausgesprochen angefasst aussah und gewirkt hat. Aber das kann man dann im Nachhinein interpretieren. Für mich war es völlig überraschend.
Ja, ich fand jetzt auch, dass er bei diesem Statement, ich finde, man hat es ja sogar gehört, ohne ihn zu sehen,
ja,
diese stockende Stimme, er ist ja nun wirklich ein guter Flüssigredner, um mit Nuripur, ein guter Rhetoriker. Er klang auch total angefasst. Also ganz abgesehen davon, dass es ja auch sehr pathetisch war, meine geliebte Partei. Also man hatte schon das Gefühl, er muss sich beherrschen da.
Das hatte ich auch. Ja. Nicht weniger Pathos bei Ricarda Lang. Völlig anderer Auftritt. Völlig souverän, klar, ohne dieses Zittern in der Stimme. Genau, den Eindruck hatte ich bei Nuripur auch.
So, und jetzt hat Robert Habeck, der eigentlich starke Mann bei den Grünen, Wirtschaftsminister, Vizekanzler, von einem großen Dienst an die Partei gesprochen. Das klingt zumindest so, als wäre das kein freiwilliger Rücktritt gewesen.
Das weiß ich nicht.
Okay.
Also ich finde das tatsächlich mehrdeutig, mindestens.
Ja.
Aber gleichzeitig muss man dann auch weiterlesen. Das war ja ein Statement gegenüber der Deutschen Presseagentur. Er hat dann gesagt, der Bundestrend habe natürlich auch für die Landtagswahlen eine Rolle gespielt. Da tragen alle die Verantwortung für, auch ich, und auch ich will mich dem stellen, in welcher Weise auch immer. Das heißt, das war kein Abwatschen, zumindest kein nur Abwatschen einseitig. Aber natürlich ist es jetzt so, auch zum Beispiel Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg, sehr einflussreich in der Partei, hat diesen Schritt gelobt, wie es durchweg eigentlich nur Respekt gibt aus der Partei für diesen Schritt. Aber ich weiß nicht, ob man das so interpretieren kann, dass es da Druck gegeben hat.
Ja,
aber ich weiß es eben wirklich nicht.
Ja, es klingt zumindest immer so ein bisschen verdächtig, wenn jemand viel Schulterklopfer gibt, wenn er dann weggeht, beziehungsweise wenn er dann zurücktritt. Standen Lang und Nuripur parteiinternen in der Kritik?
Also was ist gerade in den letzten Tagen nach den Wahlen und dann besonders nach der Brandenburg-Wahl schon mehr als zuvor öffentlich gegeben hat, ist nach meinem Eindruck Kritik aus der Partei an, in Anführungsstrichen, Berlin. Zum Beispiel im Interview bei uns bei dir.
Ja, habe ich geführt.
Katrin Göring-Eckardt. Was immer Berlin sein mag, Berlin ist ja mehr als die Parteivorsitzenden, wie man an Robert Habeck sieht, wo es eben auch nochmal darum ging, dass da über die Köpfe der Menschen hinweg Politik gemacht wird und dass man doch im Land sehr viel die direkte Ansprache sucht und Ähnliches. Das hat es gegeben. Es hat nach meinem Eindruck aber nicht besondere Kritik an den Parteivorsitzenden gegeben. Im Gegenteil, die waren eigentlich sehr anerkannt. Die einen fanden die eine Seite besser, die andere die andere. Das liegt natürlich auch daran, dass so eine Doppelspitze in einer Flügelpartei einen Sinn hat. Aber gerade, dass die beiden eben sehr eng zusammengearbeitet haben, um zu offene Flügelkämpfe zu vermeiden, anders als das bei Vorgängern zum Teil der Fall war, das haben ihnen doch viele sehr angerechnet. Und nach meinem Eindruck waren die in der Partei eben sehr anerkannt.
Tja, wenn du jetzt auch sagst, Berlin wird jetzt für viele als dieses ominöse Berlin als der Schuldige ausgemacht, also die Berliner Politik, als würden Nuripur und Lang jetzt sozusagen das Bauernopfer, das klassische, geben. Um auch möglicherweise Robert Habeck, der ja Kanzlerkandidat, Spitzenkandidat werden soll, der Partei so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen.
Also es scheint mir plausibel, dass es angesichts dieser absoluten Talfahrt der Partei ein deutliches Signal geben musste. Es steht außerdem für mich völlig außer Frage, dass Habeck das nicht sein könnte. Habeck ist im Moment wirklich der Repräsentant der Partei, auch nach innen. Nicht unumstritten, aber nicht unumstritten teilweise in seinem Agieren mit der Partei, in der Frage, wie viel Einfluss genau er haben soll, solche Fragen. Aber dass er das Pfund der Partei ist sozusagen, das steht außer Frage. Und da kann es natürlich sein, dass man mit einem solchen deutlichen Schritt auch, wie du sagst, nochmal auch Baerbock mehr aus der Schusslinie nehmen wollte. Nur eine Alternative wäre das nie gewesen.
Ja. Könnte natürlich, du hast gesagt, er ist das Pfund der Partei. Ich glaube, ich habe dich das schon mal gefragt, hier im Podcast auch. Manche sagen, er ist der Mühlstein mittlerweile der Partei. Eben durch das Heizungsgesetz ist er gerade in Ostdeutschland ja für viele eben das Gesicht dieser verhassten Grünen, der bis in den Heizungskeller hinein regiert. Also jetzt einfach nur mal, um das Bild zu beschreiben, nicht, dass es wirklich so ist.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das so ist. Ich glaube, wenn es um Emotionen geht, dann sind da andere noch mehr dabei. Also wir hatten schon über Ricarda Lang geredet. Wenn es wirklich um diese Spins, der auch Hassbotschaften geht, die gesät werden, dann ist auch Annalena Baerbock, glaube ich, noch mehr Zielscheibe. Und Robert Habeck hat diesen Mühlstein-Heizungsgesetz um den Hals. Ich glaube aber eben, das ist das auch, glaube ich, was ich in dem letzten Podcast geantwortet habe, nicht nur er. Also es ist nicht nur er, der damit verbunden wird, sondern die Grünen ganz allgemein. Und gleichzeitig steht Habeck eben auch für viele, was andere so in der Partei nicht liefern können. Das ist zum Beispiel auch eine Wirkung für Konservative, die aber nicht so konservativ sind, dass sie sich mit Friedrich Merz anfreunden könnten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung bei den Grünen, dass diese Wählerklientel sich dann auch Richtung Robert Habeck orientieren könnte. Also natürlich ist Robert Habeck tatsächlich ja auch wie kein anderer mit der Regierungspolitik der Grünen verbunden. Trotzdem ist das parteiintern, glaube ich, tatsächlich nie eine Option gewesen, dass er Verantwortung in diesem Sinn zu tragen hätte.
Okay, dann schauen wir mal, wer denn jetzt für die Nachfolge in Frage kommt. Franziska Brandner, eine Habeck-Vertraute, Staatssekretärin auch in Habecks Wirtschaftsministerium, die wird immer genannt, die ist gesetzt.
Das weiß ich nicht. Das dafür spricht, dass jemand die setzen will, wer auch immer, dass der Name gehandelt wurde, bevor die beiden Lang und Nuripur vor die Mikrofone getreten sind. Was ehrlich gesagt auch das wäre, was man machen würde, wenn man jemand abschießen will. Also insbesondere bei einer Partei mit einer großen basisdemokratischen Tradition, da den Eindruck zu erwecken, man wolle irgendwas setzen, ist, glaube ich, schwierig. Gleichzeitig muss man zu Franziska Brandner sagen, es ist insofern sehr plausibel, als sie, oder ihr zumindest nachgesagt wird, dass sie schon vor 3 Jahren Ambitionen auf den Parteivorsitz hatte. Ob es jetzt dafür oder dagegen spricht, was zwischenzeitlich Planungen waren, weiß ich nicht. Nämlich, dass sie eigentlich vorgesehen war, um den Wahlkampf zu managen, den Bundestagswahlkampf. Das kann man nun nicht beides machen, das ist ein bisschen viel. Trotzdem heißt das ja auch schon, dass sie für irgendwie so eine strategische Rolle auch geplant war und da kann man nun auch sagen, der Parteivorsitz ist das Größere und sticht. Das, was, glaube ich, am wichtigsten bei ihr ist, außer dass sie Wirtschaftsfachfrau ist, dass sie eine große außenpolitische, europapolitische Expertise hat, ist, dass sie eben, du hast es gesagt, Wirtschaftsstaatssekretärin, enge Vertraute von Robert Habeck ist. Es ist eine richtige Habeckianerin. Und dieser Parteitag Mitte November wird nun auch aller Voraussicht nach Robert Habeck zum wahrscheinlich nicht nur Spitzenkandidaten, sondern auch Kanzlerkandidaten küren. Das will er offen diskutiert haben auf dem Parteitag. Und das gibt eben diesem ohnehin schon starken Mann der Partei in dieser eigentlich eben nicht so, zumindest nach ihrem Selbstverständnis nicht so ausgerichteten Partei, gibt ihm noch mal mehr Gewicht. Und er ist eben jemand, der auch Beinfreiheit verlangt. Ob ein Parteitag unter den Umständen als eine von zwei Parteivorsitzenden dann jemanden einsetzen will, die eben auch ganz explizit für diese Linie und für Unterstützung von Robert Habeck steht, das werden wir sehen müssen. Das kann also ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein. Mhm.
Wer kommt bei den Männern in Frage?
Da gibt es verschiedene Namen, die gehandelt werden. Im Gespräch ist vor allem Felix Banaschak. Der ist Haushälter im Bundestag, ist im Parteirat, war Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und zwar auch und vor allem eben im Vorfeld, als die Grünen 2022 immense Erfolge da eingefahren haben, mit dreimal so vielen Stimmen wie zuvor. Inhaltlich ist er breit aufgestellt und ist gut vernetzt und zwar nicht nur im linken Flügel. Das ist, glaube ich, wichtig. Das gilt auch für einen Namen, den zum Beispiel der Spiegel nennt, nämlich Andreas Audretsch, aber wird nicht so oft genannt wie Felix Banaschak. Wichtig ist aber eben noch, das Ganze ist Mitte November. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt ein Grund, warum die beiden gerade jetzt vor die Mikrofone getreten sind, eben auch sein könnte, dass sie den Parteitag auch nicht überfahren wollten und ein geregeltes Verfahren ermöglichen wollten, in dem jetzt auch noch andere ihren Hut in den Ring werfen können.
Okay, schauen wir nochmal über die Grünen hinaus. Was bedeutet dieser Rücktritt oder diese Rücktritte für die Statik der Ampel? Also vorausgesetzt, es gibt überhaupt noch eine Statik.
Ja, das kann man sich ja tatsächlich fragen. Ich weiß nur eben nicht, was gerade dieser Schritt da in noch mehr Unordnung bringen soll. Also es ist völlig klar, das bringt Unruhe in die Partei. Das ist ja als solches schon auch für die Ampel nicht unwichtig. Und zwar über den Parteitag im November hinaus. Die Neuen werden sich dann ja erstmal einruckeln müssen.
Und die Grünen waren ja noch der ruhigste Part eigentlich, zumindest intern innerhalb der Ampel.
Ja, und ich hatte es ja schon angedeutet, aber das, ich glaube, noch nicht so richtig ausgeführt, was diese Unruhe in der Partei auch bedeuten kann. Also ich habe ja eben gesagt, diese Frage, wie viel Unterstützung für Robert Habeck. Dahinter steckt ja noch viel mehr. Dahinter steckt zum Beispiel, dass die Berliner Grünen jetzt auch loben den Schritt der beiden und gleichzeitig aber sagen, nun muss in der Ampel wirklich grüne Politik gemacht werden, mit mehr Klimaschutz, mit mehr Sozialpolitik und so weiter. Das heißt, das wäre der linke Flügel, der hier eben fordert, jetzt müssen wir zurück zu den Wurzeln gehen. Das ist eine Auseinandersetzung, die natürlich dauernd bei den Grünen geführt wird, die aber nochmal geführt wurde nach der Europawahl, als man eine groß angelegte Befragung in die Partei hineingemacht hat, wie es weitergehen soll mit den Grünen bei der Europawahl, die ja schon desaströse Ergebnisse für die Grünen hatte. Und da war eben auch so ein bisschen die Frage, was rauskommen würde mit der Ausrichtung der Partei. Soll man kann das in Flügeln ausdrücken, Reale oder Links, oder man kann auch sagen, soll man eben mehr ausgreifen? Ich hatte eben schon erwähnt, die potenziellen CDU-Wähler, die vielleicht auch für die Grünen ansprechbar sind. Also soll man mehr ausgreifen oder soll man sich mehr auf die Kernklientel besinnen, die ja zum Beispiel bei der Europawahl auch von den Grünen weggelaufen sind? Und das ist eine Auseinandersetzung, die da zugeschüttet wurde nochmal. Oder nicht zugeschüttet, vielleicht geht es auch nicht anders, aber wo man gesagt hat, wir wollen beides. Ja. Und diese Auseinandersetzung, das kann ich mir gut vorstellen, dass die nun wieder beginnt. Und das ist die Unruhe, die das in die Partei bringt. Es ist nicht einfach so, dass man weiß, die Führung geht, sondern da steckt wirklich die Frage nach einer Ausrichtung dahinter. Und das macht es natürlich jetzt auch bei der Auseinandersetzung um die noch ausstehenden Prioritäten im Haushalt, die noch offen sind und so weiter. Das macht es natürlich auch erstmal für die Ampel schwierig. Es bringt also Unruhe in die Grüne Partei, es bringt Unruhe in die Koalition und es bringt vielleicht auch Unruhe in die anderen beiden Parteien, wo jetzt ja auch schon Forderungen erhoben werden, dass sich da doch das Spitzenpersonal auch noch mal überlegen sollte, wie sie mit den desaströsen Werten der Ampel umgehen sollen.
Das ist so eine Kaskade sozusagen dann nimmt. Eine letzte Frage noch. Wären die Grünen jetzt kampagnenfähig? Sollte es zu Neuwahlen relativ kurzfristig kommen?
Ich glaube, das wären sie jetzt noch weniger als vorher. Und sie wissen darum. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt schon sehr hart daran gearbeitet wird. Das ist aber schwierig, bis Mitte November umzusetzen.
Gudula, danke dir.
Gerne.
Ja, da ging es hörbar rund heute Morgen in Hannover. Die Gewerkschaft IG Metall hatte zu einer Kundgebung aufgerufen vor dem Beginn der Tarifverhandlungen mit VW. Denn die Lage ist schwierig, die fetten Jahre sind vorbei. Deutschlands größter und volkswirtschaftlich wichtigster Autobauer VW ist bekanntlich in der Krise. Der Umstieg auf E-Autos ist zäh, aber vor allem produziert VW seine Autos in Deutschland viel zu teuer im Vergleich zur Konkurrenz, sagt der Konzern und droht mit massivem Stellenabbau und Werksschließung und hat sogar die seit Jahrzehnten bestehende Jobgarantie für seine Mitarbeiter gekündigt. Und jetzt kommt die IG Metall und fordert 7% mehr Lohn für die 120.000 VW-Beschäftigten. Es brodelt also. Seit heute Vormittag wird verhandelt und Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, ist jetzt in der Leitung. Hallo Bastian.
Hi Philipp, grüß dich.
Also was ist da heute los in Hannover?
Ja, Trommeln, Triller, Pfeifen. Es gab auch Bengalos in den roten Farben der IG Metall, der Gewerkschaft. Mehr als 3000 VW-Beschäftigte sind da angereist aus den unterschiedlichsten Werken, nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Hessen, zu dieser Kundgebung eben am Morgen vor dem Veranstaltungsort hier in Hannover. Ich habe mich da mal umgehört.
Wir kommen aus Kassel, weil meine Kinder arbeiten da. Unsere große Arbeitgeber, wenn der in Hessen zumachen würde, wäre eine Katastrophe für die ganze Region.
Es ist echt schrecklich. Jeder ist besorgt um unsere Arbeitsplätze und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und eigentlich haben wir uns eine Zukunft erhofft, aber es sieht danach zurzeit nicht wirklich aus.
Die versaufen den Champagner und wir sollen dafür brechen. Da machen wir nicht mit.
Also durchaus kämpferisch die Stimmung. Das wurde dann auch bei den Reden nochmal deutlich am Morgen, dass es aus Sicht derjenigen, die da gekommen waren, durchaus ein heißer Herbst werden könnte hier bei Volkswagen.
Okay, heute also der Verhandlungsstart. Wer sind denn da die Protagonisten, die sich gegenüberstehen?
Ja, choose your fighter, könnte man sagen. Also
Daniela Cavallo.
Volkswagen. Auf Seiten von Volkswagen erstmal, genau, okay. Ist es Arne Maiswinkel. Das ist der Personalvorstand der Marke VW. Das ist dann sozusagen das Gesicht. Der hat sich heute Morgen auch nochmal geäußert. Aber der ist natürlich nicht allein, sondern mit einer großen Gruppe angereist, um da zu verhandeln. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, das bekannteste Gesicht ist sicher Daniela Cavallo. Sie ist die Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrates eben bei Volkswagen. Aber der Verhandlungsführer ist ein IG Metall-Kollege. Das ist Thorsten Gröger hier, der Bezirksleiter in Niedersachsen. Und auf Seiten der Gewerkschaften sind natürlich ebenfalls hier Dutzende Menschen angereist, um heute diesen Auftakt zu gestalten.
Okay, schauen wir auf Volkswagen zuerst. Was will der Konzern?
Also, er will sparen beim Personal. Das wird auch schon gemacht. Es gab da Programme für Aussteiger. Leute haben sich früh verrenten lassen. Das ist auch durchaus kostenintensiv für VW. Das kostet viel Geld, dass der Konzern zurückstellen muss. Aber das hat alles nicht gereicht aus Sicht des Konzerns. Da sind immer noch zu viele Mitarbeiter, denen Gehalt gezahlt werden muss. Deswegen seien weitere Sparmaßnahmen nötig. Das wurde eben angekündigt vor 3 Wochen mit diesen Buzzwords, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen sind dann nicht mehr ausgeschlossen. Und Volkswagen hat dann ernst gemacht, hat die entsprechenden Tarifverträge gekündigt. Eben auch diese Beschäftigungsgarantie, die hat ja 30 Jahre gegolten, wurde 1994 verabschiedet. Der internationale Wettbewerb drohe an Volkswagen vorbeizuziehen, hat der Verhandlungsführer von Volkswagen, Arne Maiswinkel, dazu gesagt.
Deswegen ist jetzt Handeln angesagt. Wir müssen gemeinsam unser Unternehmen restrukturieren. Die Situation ist ernst. Volkswagen steht zur Industriearbeit und zu den Industriearbeitsplätzen in Deutschland. Voraussetzung dafür ist aber eine starke Wettbewerbsfähigkeit. Hierfür müssen wir Produktivität steigern und auch die Kosten senken, damit wir unsere Investitionen für die Zukunft selbst finanzieren können.
Das will der Konzern, aber was genau das jetzt heißt für den Stellenabbau, einen möglichen oder sogar mögliche Werksschließung, das war heute Morgen immer noch nicht klar, als die Verhandlung dann kurz vor Mittag losging.
So, jetzt galt VW ja über Jahre wirklich immer als sehr großzügig mit seinen Angestellten, was laut VW ja anscheinend dann jetzt auch das ein Teil des Problems ist. Wie stehen denn die Mitarbeiter im Vergleich zu anderen Autobauern oder zu anderen Branchen da beispielsweise? Stichwort Privilegien. Gibt es tatsächlich so viele Privilegien für VW-Mitarbeiter?
Also ich habe jetzt nicht so den kompletten Gehaltsvergleich mitbringen können, aber entscheidend ist immer, dass Tarifverträge überhaupt gezahlt werden. Das ist ja in einigen Betrieben eben nicht der Fall. Und Volkswagen hat eben sogar diesen eigenen Haustarif. Aber überall, wo sonst eben auch der IG Metall-Tarif gilt, da sei das eben gar nicht so der Unterschied, hat man bei der IG Metall gesagt. Da kommt es dann eher genau auf so einzelne Faktoren an, zum Beispiel die Bonuszahlungen, die es ja auch bei anderen Autobauern gibt, wenn es eben besonders gut läuft. Möglichkeiten oder auch sowas wie Nachtzuschläge, was zum Beispiel jetzt wegfällt in einigen Werken bei Volkswagen, weil eben nachts nicht mehr produziert wird, weil man weniger Autos produziert, dann verdienen die Leute auch weniger. Und das ist durchaus wo die Leute mit rechnen, dass sie eben diese Nachtzuschläge bekommen sie im Moment nicht. Man kann schon sagen, natürlich hat sich hier die Arbeitnehmerseite über die vergangenen Jahrzehnte einiges erarbeitet. Das liegt eben aber auch an dieser besonderen Struktur des Konzerns, dem ja eben diese Mitbestimmung sozusagen in die DNA geschrieben wurde.
Ja, du sprichst die besondere Struktur mit der großen Mitbestimmung durch den Betriebsrat an. Steht diese Struktur des Konzerns grundsätzlich zur Debatte?
Also Daniela Carvalho hat heute gesagt, sie sieht diese Kündigung dieser Beschäftigungssicherung durchaus als einen Angriff auf diese Struktur. Da werde Axt angelegt eben bei Volkswagen. Wenn es Krisen gäbe, dann würde man die gemeinsam lösen, so wie man das jetzt angeht. Aber bei der IG Metall hätte man sich eben gewünscht, dass man das eben vielleicht vor 3 Wochen sozusagen von selbst drauf gekommen wäre, bei VW da irgendwie zu verhandeln und nicht erst eben ja zu drohen, sodass viele Mitarbeiter jetzt schlecht schlafen können, weil sie sich Sorgen machen um ihren Job. Also man sieht das durchaus als einen Angriff, aber ja, es ist auch ein Angriff, wenn es den jetzt wirklich geben wird, also die Strukturen da wirklich verändern zu wollen, den Arbeitnehmer und das Land Niedersachsen sicher erstmal abwehren würden und im Aufsichtsrat dagegen stimmen.
Mhm. Welche Rolle spielt die Politik bzw. die rot-grüne Landesregierung von Niedersachsen?
Ja, die spielt eine große. Also Niedersachsen hat 20% Anteile und dementsprechend auch die Stimmrechte. Der Ministerpräsident Stefan Weil sitzt schon seit weit über 10 Jahren da im Aufsichtsrat, hat auch ja durch die Dieselgate-Krise moderiert und jetzt ist er immer noch im Aufsichtsrat. Seine Stellvertreterin, die grüne Kultusministerin Julia Willi-Hamburg ebenfalls. Und die, die haben ein großes Interesse daran, wie eigentlich alle Parteien, dass diese Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wenn es VW gut geht, dann geht es Niedersachsen gut, sagt man hier tatsächlich immer wieder. Und andersrum, wenn VW Husten hat, dann bekommt der Rest der Region Grippe oder Lungenentzündung, heißt es. Also die Politik, heute war das tatsächlich zeitgleich Thema im Landtag, das war, glaube ich, eher Zufall. Aber es gab eine Regierungserklärung am Vormittag von Ministerpräsident Weil, Zukunft der Volkswagen AG und des Automobilstandorts Niedersachsens. Das war die Überschrift und da hat Stefan Weil durchaus Kritik auch an der Kommunikation des Vorstands beim Thema betriebsbedingte Kündigungen geübt. Aber er hat auch gesagt, es müsse da andere Möglichkeiten geben als Werkschließungen. Die Erwartung der Politik ist durchaus, dass man da zu konstruktiven Lösungen kommt. Viel zu wichtig ist dieses Unternehmen mit den vielen Zehntausenden Arbeitsplätzen und allem, was daran hängt für dieses Bundesland.
Und jetzt haben wir in den letzten Wochen ja schon einige Experten auch hier bei uns im Deutschlandfunk gehört, die sagen, so wie VW, insbesondere eben Volkswagen, aufgestellt ist mit seinen vielen Fabriken in Deutschland, das wird auf lange Sicht nicht mehr funktionieren. Einige sagen sogar, das Überleben des Konzerns würde auf dem Spiel stehen, weil die eben auch sagen, VW produziert im Vergleich zur Konkurrenz schlicht zu teuer. Wird es denn ohne Einschnitte wirklich gehen?
Also es gibt schon Einschnitte und Maßnahmen. Wie gesagt, ich habe diese Frühverrentung angesprochen. Und es wird auch weitere geben, weil sie aus Sicht des Vorstands nicht ausreichend sind und die IG Metall, so wie ich das jetzt verstehe, auch durchaus bereit ist, da etwas zu machen, aber eben etwas anderes als betriebsbedingte Kündigungen oder Werkschließen. Es geht immer auch um die Zukunft, darauf weist die IG Metall immer wieder auch gerne hin. Die nächste Planungsrunde steht an, dann ist die Frage, wie wird das Geld investiert, wo wird welches Auto gebaut? Und das ist ja auch eine Frage, die immer so mitklingt, wie gelingt es Volkswagen wieder mehr Autos zu verkaufen, also Autos zu bauen, die Leute auch wirklich kaufen wollen.
Gibt es denn irgendwelche Kompromisslinien am Horizont? Nur mal als Beispiel, was weiß ich, die Gewerkschaften sagen, okay, wir lassen auf eine Nullrunde ein, aber dafür gibt es die Jobgarantie wieder oder irgendwie sowas.
Also ich würde sagen, dass jetzt erstmal gesprochen wird, dass man da zusammensitzt und sicher demnächst auch bald wieder sitzen wird, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Die ganz harte Auseinandersetzung, die wollen alle vermeiden, aber genau, die Gewerkschaften sind schon wirklich sauer, dass Volkswagen, dass der Vorstand da so agiert hat. Und ja, mir fehlt da die Fantasie im Moment, ob man da irgendwas aus dem Hut zaubert. Vor 30 Jahren, das wird jetzt auch mal wieder gesagt, hat man eine 4-Tage-Woche mit Lohnverzicht aus dem Hut gezaubert, um da eben Arbeitsplätze zu sichern. Das wurde vor einigen Wochen schon mal zaghaft angesprochen. So etwas müsste man im Prinzip wiederfinden, um da ja eine Lösung zu finden, die vielleicht auch Streiks ausschließen könnte, denn die sind durchaus ab Dezember möglich.
Bastian, du wirst den heißen Herbst für uns weiterverfolgen. Danke dir.
Sehr gern.
So, danke, das war's. Moritz Küpper und ich, Philipp May, haben uns heute hier ausgetobt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bitte am besten hierher, dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.